Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stadtiles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Okay. Du brauchst ja nicht. Jetzt geht's los.
Okay, na dann.
Ey, wir sind live auf Sendung. Herzlich willkommen, Folge... Jedes Mal wieder. Folge 38. 38 sind wir. Heutiger Gast ist Micha. Ich sag Micha, oder? Oder willst du Michael?
Nee, alles gut.
Ich sag Micha, gut. Micha ist Sänger. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, deswegen. Es wird jetzt. Ich baue jetzt so einen Spannungsbogen auf, ja?
Nicht, dass
du dich wunderst. Micha war Sänger von einer deutschen Hardcore-Band. Und zwar nicht nur irgendeiner Hardcore-Band, sondern der Hardcore-Band mit wahrscheinlich dem legendärsten oder einem der legendärsten Intros. Pass auf, ich bin so krass vorbereitet. Okay. Lehn dich zurück, wir hören es uns an. Ist das abgefahren?
Das ist super.
danke an die Technik. Micha von Something Inside, wie geht's dir?
Mir geht's blend, also ja. Alles andere wäre jammern auf hohem Niveau.
Okay, schön. Ey, das war übrigens jetzt auch eine absolute Premiere, dass ich hier so ein Ding einstreue. Aber ja, das Intro ist natürlich mächtig gewaltig. Müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Das hat für Wellen gesorgt.
Okay.
also so in meinem Gedächtnis irgendwie so. Egal, vorneweg, dir geht's gut, hast du gesagt.
Ja.
Geht auch heute natürlich wieder um dich, dein Lebenslauf, so ein bisschen im Allgemeinen, dein Hardcore-Lebenslauf ja hier. Deswegen auch bei dir. Wo kommst du her? Wo bist du groß geworden?
Also ich komme eigentlich, also wie es gerade im Anspieler auch schon war, Senftenberg.
Ja.
Also wenn man es so will, aus einem kleinen Vorort, wenn Senftenberg einen Vorort hat.
Geht noch kleiner.
Ja, es geht noch kleiner. ja, und dann bin ich aufgewachsen und da spielt sich jetzt auch eigentlich noch im größeren Teil so eigentlich mein Leben noch so ab.
Also okay,
ich bin immer noch in der Provinz.
irgendwann mal rausgekommen oder einfach immer da geblieben?
Immer da geblieben. Ich hatte eigentlich auch keinen Drang, da wegzugehen eigentlich.
Okay.
Ja. Weil bis Dresden, wo jetzt die größte Teil meiner Jungs wohnt, sind es 20 Minuten für mich.
Ach, na ja, gut, okay.
Und in Berlin bin ich, wenn ich wirklich richtig rein will in Berlin, bin ich höchstens, also ich sag jetzt mal, 1,5 Stunden.
Ja, da bist ja, also da lebst ja quasi im Speckgürtel beider Städte.
Ja, so in etwa.
Nicht schlecht. Wie wird man da groß in der Provinz?
Also in der Provinz, das war ja, bei uns ist ja alles ziemlich Bikebau geprägt. Und meine Eltern haben im Bikebau gearbeitet und von daher, ja, wächst man halt so auf. Zu DDR-Zeiten halt noch bei mir.
Mhm.
Den ganzen Teil meiner Kindheit zu DDR-Zeiten und dann in der Findungsphase kam halt die Wende.
Das war eigentlich eine krasse Zeit für dich, oder?
Ja, das war sehr krass. Also, ich nenne es immer so, also, wie wäre es halt gewesen früher? Die viele meiner Generation werden es bestätigen.
Ja.
Es war halt, es ging ja alles den Bach runter, wenn man so will. Das ganze Leben hat sich ja von einem Schlag auf den anderen geändert. Und deine Eltern hatten quasi mit sich selbst zu tun, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Sagst Jobs behalten, alles ändert sich.
Mhm.
Und für uns war das halt so, entstand ein riesiger Freiraum. Also selbst politisch gesehen, weil der Staat, der noch existierende Staat DDR, wusste nicht, wo es hingeht, was passiert. Mhm. Deine Eltern wussten nicht, was passiert. In der Schule wusste keiner, was passiert. Also es war einfach nur ein großer Freiraum. Es wurde schon tausendmal gesagt, eigentlich Wildwest im Osten.
Aber siehst du, ich finde es eigentlich ganz geil, dass du das so bezeichnest, weil so jetzt mit den Leuten, so, ne, die so jetzt vorher hier im Podcast und so waren, keiner hat so explizit ausgedrückt, wie ich finde. Also, dass das wirklich so richtig so Wildwest-Stimmung war und alle, also ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ihr seid ja nicht mit Waffen durch die Gegend gelaufen.
Nein, aber so habe ich es halt empfunden. Also,
ja.
Ich hatte auch in einem Tag das Thema mit einem Kumpel von mir. Schöne Grüße an Zani. Ja, Baseballschlägerjahre. Das ist ja,
genau.
Das kam mir dann da Das war die Abfolge daraus.
Ja.
Ja, das war da 91 und was da alles war.
Ja.
Und zum Beispiel jetzt so, was jetzt ziemlich viele Schlagzeilen sind über was heute eine Schlagzeile wert ist, war da für uns damals normal.
Alltag.
Alltag, genau. Wenn jetzt irgendwie ein Überfall war mit Baseballschlägern und so. Und dann, es wird ja heutzutage so aufgebauscht, und wo wir dachten, okay, ja, das war halt unser Alltag.
Schon wieder, ne?
Schon wieder, genau, ja.
Ja, das, ja, krass, aber okay, also wie alt warst du da, nur um das so ein bisschen einzusortieren?
Ich bin 77 geboren, als die Mauer fiel, war ich dann 12. Und 90 war ich, zur Wende war ich war 13. In der 8, also der 8. Klasse kam dann, genau, 8. Klasse kam der Umschwung, da war ich 13, 14. Und in der 9., 10. Klasse war ich dann schon im neuen Schulsystem. Ja.
Okay. Zu der Zeit, also ich meine, ne, jetzt, also relativ jung, sage ich mal, aber im besten Alter, hast du da irgendwie, also warst du da schon musikalisch, subkulturell, also irgendwo angekommen oder verwurzelt oder wie auch immer?
Ja, ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Ich musste erstmal sinnieren, was anfing. Also, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf.
Gerne.
Und zwar war es ja zu der Zeit so, man durfte ja nicht ins imperialistische Ausland reisen. So hieß es ja früher, hinter dem anti-imperialistischen Schutzwall.
Ja.
Und zwar meine Mama durfte aber schon einmal, ich weiß gar nicht, wann das war, 87 oder so, durfte sie mal nach West-Berlin fahren.
Okay.
Und irgendeine Familienfeier. Aber sie durfte halt nur allein fahren, die Familie durfte halt nicht mit. Es war halt
Fluchtgefahr.
So, genau. Und damit sie einen Grund hat, zurückzukommen.
Ja.
Und sie hat mir einen Walkman mitgebracht. Also,
oh, okay.
Also das war so was heutzutage oder damals nach der Wende hast du für 5 Mark damals irgendwo gekriegt. Aber ich war halt mega happy mit so, der war weiß mit Kopfhörern und ich war halt der Boss in der Schule. Mit dem Walkman.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Was machst du? So, du warst halt langsam aus dem Zeitalter raus, dass du deine Kinderkassetten gehört hast, also deine Kindertapes. Also bei Papa an Schrank ran und die Tapes durchwühlt.
Okay.
Was habe ich gefunden? Ist die Dizzy Highway to Hell.
Okay. Hart.
Ja, ich auf, eingelegt, ich so, boah, was ist das? Also ich wusste gar nicht, dass mein Vater sowas, also der hat sowas eigentlich nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wo der das Tape her hatte. Also ich okay eingelegt und das war dann halt so, habe ich es für mich so entdeckt. Und mein Cousin, der war schon zu der DDR-Zeiten, also die war ziemlich große Metal-Szene auch im Osten. Und der fand das auch mega. Und der hat sich das gleich kopiert und alles drum und dran. Und ich weiß gar nicht, wie ich dann drauf gekommen bin. Bei uns zu DDR-Zeiten gab es so einen Jugendsender, der Radiosender, der ist DT64.
Okay.
Und da habe ich dann, irgendwie bin ich dann auf so eine Hip-Hop, da gab es immer eine Stunde, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß, so Hip-Hop-Sachen. Und ich bin dann irgendwie, dann lief dann halt Beastie Boys.
Und ah ja.
Beastie Boys haben mich so geflasht, dass ich da eigentlich dann von diesem Hardrock-Zeug, was ich jetzt immer, ich habe ja eigentlich nur Issy Dissy gehört, mit nichts anderes.
Das, was da war halt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Bin ich dann eigentlich zu Beastie Boys und bin ich über Beastie Boys zum Hip-Hop gekommen.
Ja.
Genau, und dann war ich, vorher war es noch, genau. Bevor Beastie Boys kam, da war ich noch sehr überrascht drüber. Im Nachhinein, weil ich das so nie so nachgedacht habe, habe ich mir auf Amiga, das war die öffentliche staatliche DDR-Plattenfirma, habe ich mir bei uns im Plattenladen, gab es ja nicht, im Buchladen wurden Platten verkauft, eine Tote Hosen 7-Inch gekauft.
Oh, okay.
Das war hier kommt Alex.
Ja.
Das war so eine Single-Auskopplung, wo ich im Nachhinein, ich habe das damals nicht verstanden, was der von mir will, aber hier kommt Alex mit seiner Horrorshow. Das habe ich erst Jahre später verstanden, was das ist. Also das ist eigentlich von Clockwork Orange, ne?
Ja, ja.
Und ja, Jahre später auch erst reflektiert, dass das ja eigentlich nur um Gewalt in den Song ging. Und dann, erst verstanden so, DDR, gewaltverherrlichende Musik, wenn man es so will. Das hat irgendwie alles nicht so gepasst, aber es muss man sagen, es war halt, ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Die hier kommt Alex von Toten Hosen 88. Boah, okay.
88. Ist eine Weile her auf jeden Fall, ja.
Ja, irgendwie Ende der 80er. Und da war es ja halt, die DDR war es halt schon viel liberaler als das zum Beispiel meine Eltern erlebt haben.
Ja.
Ja, und zurückzukommen auf DT64, den Radiosender, und da bin ich dann über den Hip-Hop halt eingestiegen und hab halt, da gab's halt, ich weiß gar nicht mehr, welchen Wochentag das war, immer eine Stunde Hip-Hop in der Woche, und hab halt vor meinem Rekorder gesessen und hab das halt kopiert, also aufgenommen. Und dann mit meinem Walkman habe ich dann diese Hip-Hop-Sendung immer wieder gehört.
Wow. Okay, aber eigentlich auch eine krasse Wendung, oder? Ich meine, über AC/DC, Hosen, naja, und dann Hip-Hop.
Das war halt Beastie Boys, die kamen ja so mehr aus dem Punk, so, also wenn man so will.
Ja, stimmt, ja.
Ich bin dann über Beastie Boys dann so allmählich da reingerutscht.
Mhm.
Ja, und dann war ich ja eigentlich völlig im Hip-Hop versunken.
Okay.
Ja.
Ja. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Aus dem Sumpf des Hip-Hops?
Wie es halt so, immer so ist, ich bin halt nicht über meine großen Brüder oder sonst da was sozialisiert worden, jetzt im Subkulturell. Mhm. Eigentlich bei mir, ja, ich habe halt dann noch, meine Cousine war halt so ein bisschen Synthie-Pop unterwegs, wie Depeche Mode und The Cure. Mhm. Das hab ich trotzdem noch nebenbei gehört so. Das höre ich halt immer, heute immer noch so gern.
Mhm.
Und, aber eigentlich durch die Wende im Schulsystem bin ich auf eine andere Schule gekommen. Und hab den Schlagzeuger von Human Behavior kennengelernt. Das war damals dann so eine Karla Hardcore-Band. Die waren gerade in der Gründungsphase.
Ja.
Soweit ich weiß, ich will jetzt nicht Falsches behaupten, war es auch die erste Strange-Band im Osten.
Okay, das ist ja ein bold Statement hier.
Also ich glaube, es war auch so. Also ich denke mal, mir fällt jetzt nichts anderes ein, was da anders gewesen sein soll zu dem Zeitpunkt, 91, 92.
Mhm.
Wenn jemand was weiß, bitte mich gern berichten.
Genau, also genau. Hier nochmal der Hinweis, schreibt Micha.
Genau.
Sag Bescheid, wenn das jetzt Quatsch war.
Genau. Ja, und den Schlagzeuger habe ich halt kennengelernt in der Schule, der war eine Klasse über mir. Er war eigentlich auch Hip-Hop, hat eigentlich mit Hardcore nichts zu tun gehabt. Also ja, und hat halt Schlagzeug bei denen gespielt. Und über den Content Hip-Hop sind wir halt so aufeinander zugekommen, und dann durch ihn bin ich halt dann in dieses Hardcore-Ding reingerutscht, hab dann die anderen Jungs kennengelernt vom Human Behavior. Ja.
Und bist da auch irgendwie offensichtlich ein bisschen hängen geblieben, ne?
Ja, ein bisschen, glaube ich.
okay, also du, im Endeffekt, du bist da irgendwie so ein bisschen Subkulturen ja durchlaufen, ne? Genau. Also wie gesagt, Hip-Hop, Hardcore, Punk, irgendwie alles so ein bisschen mitgenommen. Und dann, wie du es ja selber gesagt hast, rutschen da oder beginnen denn da plötzlich diese Baseballschlägerjahre? Also, wie war das? Also war das von heute auf morgen? Plötzlich sind da, keine Ahnung, Horden von Faschos irgendwie rumgelaufen und haben euch durchs Dorf gejagt? Oder war das so schleichend? Also
ich muss sagen, Senfbike war eigentlich immer so ein roter Fleck in der braunen Soße.
Okay.
Also Senfbike, klar hatten wir auch unsere Probleme, aber die kamen meistens von außerhalb. Und bei uns war es eigentlich umgedreht, dass die Faschos ihre Probleme an Senfenberg hatten.
Mhm.
Also es hat sich auch erst entwickelt. Und zwar, ich kann mich noch an ein prägendes Erlebnis erinnern. Das war 91, war ja, wie gesagt, war 91, ne? Ja.
Mhm.
Und waren die großen Ausschreitungen dann Hoyerswerda mit den Bewohnerheimen der damals Gastarbeiter. Und unsere, sag ich jetzt mal, Faschos aus Senftenberg hatten halt dann irgendwie Connection zu denen nach Hoyerswerda. Das ist ja nicht, ich glaube, es sind 20 Kilometer von uns bis nach Hoyerswerda.
Ja, ist recht, und, richtig dran, ne?
Genau. Und die haben die damit angeschleppt. Wir hatten so eine lokale Disco.
Mhm.
Und die hatten die halt mit angeschleppt. Und es war bis dahin immer eigentlich so Waffenstillstand, nenne ich es jetzt mal, in Senftenberg. Mhm. Die hatten halt, unsere Punks hatten halt keine Probleme mit unseren Nazis da, weil die kannten sich halt alle noch von früher.
Die sind alle gemeinsam groß geworden,
genau,
oder?
Genau, es war halt eine Soße, ne? Also, zu DDR-Zeiten waren das alles Punks oder Metal-Kids. Und dann nach der Wende kam das erst dann dieser große Umschwung, dass ja viele Nazis waren auf einmal.
Aber warum?
Ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es nicht. Also, für mich erschließt sich das ja auch nicht.
Also ja, weißt du, das ist so, also das ist ja so eine skurrile Denkweise. Also das System, in dem du groß geworden bist, ist plötzlich weg und plötzlich bist du Fascho? Also, ja, keine Ahnung.
Also, zu DDR-Zeiten gab es ja auch Faschos, so ist es ja nicht.
Ja, logisch, klar.
Also, das vom Staat natürlich staatlich gesehen gab es halt keine Faschos. Das Problem ist ein Westproblem, wurde uns immer erzählt. Und, aber ich denke mal, dass dann einfach dieses, das ist Deutschland, wir zusammen und wir, wie es halt manche, ich sage jetzt mal, Murmelköpfe, wo oben nichts weiter passiert, also, was sagen wir mal, zwei Murmeln zusammenschlagen. Oh, jetzt, jetzt kriegen wir unser Land wieder und was auch immer, ich weiß es nicht. Und ich kann es dir nicht erklären.
Merkwürdig.
Ja, jedenfalls darauf zurückzukommen, dass die in der Disco da waren.
Ja. Ja. Die,
und aber stumm gemacht haben mit unseren Punks, weil die haben es halt nicht verstanden, dass da so, dass es halt so friedlich abläuft bei uns. Also.
Ja.
Und ich weiß es noch, wirklich, ich sehe es noch von meinem inneren Auge. Unsere Punks haben den kleinsten Punk von sich. Die waren alle schon, die waren sich bei Weitem älter als ich damals.
Ja.
Die müssen alle Mitte 20 gewesen sein. Ich war 14, 15. Die haben jedenfalls den kleinsten von den Punks vorgeschickt, zu denen rüber. Ich sehe es noch wie heute, der nimmt so einen Maßkrug, der kleine Punk, und zieht dem ersten Fascho über den Kopf.
Ja.
Und es ging los. Es war wirklich, und von da an war halt der Waffenstillstand gebrochen. Und es ist wirklich, die haben wirklich, also ich habe sowas, ich habe da gestanden, ich so, okay.
Es Was wirklich, passiert jetzt hier?
Ja, also die haben wirklich richtig aufs Maul bekommen, die Faschos.
Ja, ja.
Das war der Wahnsinn. Also die wurden abgezogen, die Bomberjacken wurden verbrannt draußen. Das war wirklich Ausnahmezustand, das war der Wahnsinn.
Ja.
Ja, und von da an hatten also unsere Faschos bei uns eigentlich nicht zu lachen.
Okay, aber andersrum, wenn ihr außerhalb von Senfberg genau. unterwegs warst, ne?
Genau. Wir sind, hatte ich auch mal so eine krasse Situation. Ich weiß nicht, ob das, wie das medial kommuniziert wurde, also wie, kann ich jetzt nicht sagen. Also damals gab es bei uns im Umland so eine Wehrsportgruppe.
Mhm.
Und die haben einen Taxifahrer erschossen.
Okay.
Also war richtig, richtig krasser Scheiß so, ne?
Ja.
Und das ging ja natürlich als, hast ja als Kind ja auch gedacht, oh Mann, scheiße.
Ja.
Und ich mit einem Freund sind getrennt. Wir wollten irgendwie zu einer Party oder so auf so ein Dorf weiter außerhalb. Der war so ein, wie es halt Anfang der 90er auch war, so ein Grunge-Typ. Also ja. Nirvana, so eine Kutte, halblange Haare, wie man halt so aussieht. Ein bisschen abgeschlissen.
Ein bisschen lumpig.
Genau. Und ich sah halt auch nicht regelkonform aus, halt in meinem jugendlichen Hardcore-Outfit da. Und wir trampen halt, es war dunkel. Auf einmal hält ein Auto an. Wir so, klar, alles geil, steigen ein. Wir sitzen drin. Oh nein,
Faschos. Ja, falsches Auto.
Wir sind wirklich so, oh Mann, wir haben es nicht gesehen im Dunkeln. Wir sitzen im Faschos-Auto drin. Ich so, fuck. Und das war genau zu dieser Zeit, wo der Taxifahrer von dieser Wehrsportgruppe umgelegt wurde.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Wir so, okay, ich so, danke. Ich so, ja, okay, die fahren im Wald dran, das war's. Aber wir sind, wirklich Glück im Unglück. Wir sind da ganz glimpflich rausgekommen. Die haben, ich weiß nicht, ob sie es realisiert haben, was wir für Typen sind. Ich habe keine Ahnung. Die wollten dann irgendwo da in dem Dorf, wo wir hin wollten, wollten die zu ihrer Garage, haben uns gefragt, ob wir mitkommen wollen. Wir so, nee, lasst uns hier raus. Wir wollen hier raus und wir wollen, haben uns an der Kreuzung abgesetzt und sind weitergefahren. Ich so, boah.
Wahnsinn.
Fuck. Das war echt, also in dem Moment dachte ich, okay, dein junges Leben ist vorbei.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Du hast es gerade erwähnt, ihr hattet eine Disco irgendwie.
Genau.
Also war das so der lokale Spot für euch?
Damals, es gab schon, also die Jungs von Human Behavior hatten irgendwie von der Stadt so einen Raum bekommen. Das hieß, wurde dann auch zum Jugendclub irgendwie zur e.V., zum eingetragenen Verein.
Mhm.
Und das hieß Jam, das Ding.
Okay.
Und da sind dann auch damals, da hat sich das ganze Subkulturelle dann in Senfberg abgespielt. Aber ja, die Disco war halt am Wochenende, wo sich alle getroffen haben. Also und dann musikalisch natürlich war es natürlich Durchfall.
Okay.
Aber da hat sich halt alles getroffen. Wir haben draußen auf den Treppen gesessen und naja, wie es halt so ist, ne?
Ein bisschen abhängen.
Genau, abhängen.
Ja, ja. Okay. Wann ging es denn bei dir mit einer eigenen Band los?
Damals die Jungs von Human Behavior. Ich hatte mit denen eigentlich ein Projekt, das war das erste Mal, wo ich dann hinterm Schlagzeug saß. Also ich glaube, die hatten drei Songs oder so, haben auch mal eine Show live gespielt, das war es dann aber auch schon.
Okay.
Aber das war, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen. Ich glaube, Downside oder irgend sowas.
Okay.
Ich krieg's nicht mehr zusammen. Jedenfalls
ja.
Waren wir vier Mann, logischerweise. Ich am Schlagzeug. Andy von Human Behavior hat Gitarre gespielt. Der Schlagzeuger von Human Behavior, nein. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Wilde Mischung.
Ja, das war so. Das war auch. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie das musikalisch war, was das war. Ja, und dann war jahrelang Stille und dann, ich glaube, 99, 98 haben wir erst wieder angefangen. Nein, stimmt gar nicht. zwischendurch, Mitte der 90er, haben wir noch so ein Cleveland-Style, hatten wir so Integrity, Ringworm, hatten wir noch eine Band, die ist Carnage.
Ah, okay.
Und das war auch ziemlich düster, also ja. das war wirklich so in Cleveland, also.
Ja, ja. Aber auch nur ein kurzes Ding.
Das ging über 2-3 Jahre,
ja.
So ungefähr. Lokal haben wir relativ einige Shows gespielt.
Ja.
Aber es war jetzt relativ alles nur lokal bezogen.
Mhm.
Ja. Mhm. Wir hatten auch aufgenommen was, aber das kam nie raus. Irgendwie dann ging es dann zu Ende. Und
liegt noch irgendwo in irgendeiner Schatztruhe.
Ja, das Tape habe ich auch zu Hause.
Nicht aber, schlecht.
Aber es ist doch die einzige Aufnahme, die existiert, ja.
zum Glück oder eher schade?
Nö, also eher schade, würde ich sagen. Also ich fand das
okay.
Musikalisch, wie gesagt, es war halt mehr so Cleveland.
Mhm.
Ja, das war so ein Cleveland-Style.
Okay, und in der Zwischenzeit war Senftenberg eine Konzerthochburg oder sind die Bands dann, also ich meine, weil wenn man mal so sich alte Tourposter und so weiter anguckt, da tauchen ja teilweise Städte auf, also da würde ja heute keiner mehr hinfahren, die kennt ja heute gar keiner mehr. Wie war das damals? War Senftenberg irgendwie mal so eine Showstadt oder musstet ihr wirklich, wenn Konzerte stattgefunden haben, irgendwo hinfahren?
Also ich sag mal, die großen Sachen musstest du logischerweise nach Berlin oder Leipzig fahren.
Okay.
Aber sonst so, die Jungs von Human Behavior haben sich wirklich gedreht, damit fing es eigentlich schon an. Ich glaube, die erste Show, die bei uns im Jam stand, war, glaube ich, Feeding the Fire, Spawn. Die waren damals auf Tour, genau.
Ist aber eigentlich auch eine stabile Mischung, ne?
Genau. Und das hat sich dann auch so weiter durch die Jahre gezogen. Das hat bei uns gespielt, Blindfold, damals. Dann auch viele lokale Sachen.
Ja.
Noch später haben dann Chocolate mit Feeding the Fire nochmal gespielt.
Ja.
Congress, End in Zeit hießen die, genau, End in Zeit aus Schweden.
Also alles, was da so ein bisschen zu der Zeit auch rumgetrommelt hat.
Aber wie gesagt, die ganz großen Sachen nicht so, aber eigentlich was so. Ja.
Warst du selber nur Konsument, also nur Konzertgänger oder warst du da irgendwo mit drin in der Organisation?
Damals war ich eigentlich nur Konsument, also ja. In der Organisation war ich eigentlich nicht weiter involviert. Ja, weil ich eigentlich, weiß gar nicht warum. Ich habe später habe ich mal eine oder zwei Shows gemacht, habe gemerkt, das ist aber nichts für mich eigentlich. Ehrlich gesagt bin ich zu faul für. Ich habe wirklich okay. Größten Respekt für jeden, der das macht. Also es ist der Wahnsinn, was alles dahinter steckt.
Ja.
Was man da so machen, was man so abliefern muss, aber ich bin echt, in der Hinsicht bin ich stinkend faul.
Ey, ist ja, weißt du, also ist ja auch nicht, war ja jetzt auch nicht negativ.
Nee, gemeint, alles gut. Alles gut. Ich habe das auch nicht negativ aufgefasst.
Ja. Dann irgendwann Something Inside.
Genau.
Also irgendwann ging dann das große Projekt, also die große Band Something Inside los. Warum? Ganz doof gefragt.
Ne, um mal kurz zu sagen, vielleicht willst du es noch wissen, meine erste Hardcore-Show an sich war.
Deine allererste?
Meine allererste. Das war im Wolfsburg. Da hatten damals Human Behavior mitgespielt. Das war die erste Onward-Tour mit Blindfold. Genau.
Okay.
Onward, Blindfold, Human Behavior und dann aus Wolfsburg Arge hießen die.
Aber ich meine ja Wolfsburg. Also ich meine in Wolfsburg, da
waren aber Anfang der 90er waren da mega Shows, glaube ich.
Nee, das meine ich ja. Also ne, Wolfsburg ist ja auch so eine Stadt. Da würde ja heute keine größere Hardcore-Band mehr spielen.
Genau, aber die hatten damals dieses Jugendzentrum da und das war echt super gewesen. Das war meine erste Show. Und ich weiß noch, mein Vater damals, oh ja, ja Junge, du fährst Konzert. Ich war 15.
Ja.
Was war, außer die Konzerte, die ich mit meinen Eltern gesehen habe, irgendwelche Ostrock-Bands, war das ja so... Mein erstes Konzert, mein Vater gleich so, oh na klar, ein Konzert ist bestimmt teuer, hat mir 100 Mark in die Hand gedrückt. Damals. Wow. Ich so, what?
Nicht schlecht.
Ich so, du brauchst Geld. Weil mein Vater kannte nicht die Hardcore-Dimension, dass das ja nicht so, er dachte, das ist jetzt sonst was für ein Konzert.
Ja, klar, logisch.
Ja, das war cool.
Aber bist du da, aber mit 100 Mark bist du ja wahrscheinlich weit gekommen, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe, ich kann es ja nicht mehr sagen.
Aber wenn wir jetzt gerade schon davon reden, wie bist du da hingekommen? Also hattet ihr denn irgendwie so eine Gang mit Auto irgendwie?
Genau, wie die Jungs von Human Behavior hatten so einen ganz alten Bus, ich weiß gar nicht, was das war. Also das Ding ist, glaube ich, dass du wieder bis dahin gekommen war ein Wunder.
Und wieder zurück?
Ja, ja, dann hinten, vorne, nur vorne, vorne Sitze drin, hinten war einfach nur Matratzen reingeschmissen.
Oh, scheiße.
Und sind wir da hingefahren, das war echt, einfach echt mega cool. Also für mich als, ja, als Stift war es ja ein Erlebnis.
Ja. Aber die haben dich ja dann komplett da mitgeschliffen eigentlich, oder?
Ja, genau, das war halt so, du warst halt, ich war dann gleich, ja, hab mich ja darauf eingelassen, auf die ganze Sache.
Ja.
Und fand das ja, war ja auch mein Ding, also ich, für mich war das ja was Neues, was Aufregendes und das, das hat, ja, mich, das hat mich in dem Moment auch erfüllt, also und das, klar, die Jungs waren halt offen, freundlich, haben mich mitgenommen, haben mich sozusagen unter ihre Fittiche genommen. Das war also ganz cool.
Also, ne, eigentlich gut für dich so. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht, wenn man da, ne, ich, die eure Gang, eure Crew, da wird ja wahrscheinlich nicht so groß gewesen sein, in der Provinz.
Zu sechst waren wir damals.
Ja, und dann ist ja optimal, wenn man sich da gegenseitig irgendwie mitnimmt und, keine Ahnung, dich als junges Hardcore-Kid da irgendwie noch mitnimmt, so, ne?
Obwohl ich sagen muss, Senftenberg für seine Größe eigentlich schon damals subkulturell sehr, sehr, sehr groß war. Also sei es Hip-Hop, Punk, Metal, genau. Und, oder,
aber
oder,
warum? Also gab es nichts anderes? Dass die Leute einfach Musik gemacht haben?
Kann ich, ja, es war halt so. Also ich glaube, das war so irgendwie fast wie selbstverständlich. Also dass irgendwie, die hatten ja auch, wir haben auch gleich Brogeria, das war so eine Metal-Band, die kam erst später dann, die waren auch ziemlich groß dann schon, also die waren auf der Schwelle zum Schritt zum Großwerden so sozusagen.
Okay.
Und damit haben sie dann wieder aufgehört und so, aber es gab schon einige Sachen so. Auch, ich weiß nicht, glaube ich, jetzt ist es nicht mehr so subkulturell so viel, so sehr aktiv Senftenberg, wie es früher halt war, glaube ich. Mhm. Jetzt ziehen sie alle weg, es ist.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Also du hast ja auch eine wahnsinnige Landflucht oder irgendwie so.
Genau. Ja, das war halt damals noch nicht so. Ja.
Und was?
Ja, das wollte ich vielleicht noch.
Nee, sagen. Unbedingt. Ey, immer her mit den Storys.
Und bevor Something in Zeit kam, habe ich ja noch bei Daybreak Schlagzeug gespielt.
Also bist du Schlagzeuger?
Eigentlich Schlagzeuger, aber das habe ich jetzt schon vor Jahren aufgegeben, weil ich war nie, wenn du so willst, nie wirklich gut.
Warum Schlagzeug?
Weil unter dem Motto, einer muss es ja machen.
Okay.
Das ist ja wieder das Ding. Hast du selbst in Berlin, wenn du jetzt oder in anderen Städten siehst, oder in großen Städten, siehst du bei meisten vielen Bands immer die gleichen Leute.
Ja, klar.
Und gerade in der Provinz ist ja, wenn du dann einen gewissen Sound und gewisse Ansprüche hast, dann ist es ja, hast du ja noch weniger Leute hier. Noch weniger Leute. Ja. Also, es ist so. Da habe ich bei Daybreak Schlagzeug gespielt. Ja. Und von da aus, Daybreak hat sich aufgelöst. Das ging dann über in Build on Trust.
Mhm.
Da habe ich dann auch Schlagzeug gespielt. Und dann, als Build on Trust schon am Laufen war, kamen die Jungs von einer anderen Band an, Switch Dance. Und die wollten Something in Zeit gründen.
Okay.
Und haben mich gefragt, ob ich das will. Weil manchmal habe ich auch ein paar Cover-Songs so gesungen. Und die fanden halt, dass ich das angeblich gut mache. Ja.
Und hast dann, dich reinquatschen lassen.
Ja, habe ich mich belabern lassen sozusagen zu der Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf hatte. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
Mhm.
Aber ich habe es dann gemacht. Ja. So ist dann irgendwann, glaube ich, 2003 oder so, Something in Zeit entstanden, ja.
Okay. Weißt du noch, woher die Idee kam? Genau, also ich meine, diese Band mit diesem Sound irgendwie zu machen.
Also ich weiß, dass die Jungs, die mich gefragt hatten, meine Jungs von Something Zeit damals, dass die halt sowas wie da war ja gerade die große Welle mit First Step und alles sowas.
Mhm, genau,
und
ja.
Und genau da wollten die auch hin.
Ach so, okay. Das war wirklich der Einfluss.
Genau, die Initialzündung.
Okay,
ja.
Krass. Und der Name? Something Inside?
Kommt von First Step.
Okay, gut. Also auch daher.
Genau, auch daher. Genau, und danach. First Step hatten sich ja damals aufgelöst gehabt und dann.
Ja.
Und dann hatten sie irgendwann wieder eine Reunion, genau.
Mhm.
Ja, genau.
Aber da wart ihr schon da.
Da waren wir schon da, genau.
wie war das für dich? Also ich meine, Something Inside wird ja wahrscheinlich dann auch die erste, in Anführungsstrichen, richtige Band für dich gewesen sein, oder? Mit Touren, Shows spielen und so weiter.
Also ich sag, mit Build on Trust waren wir eigentlich auch, haben wir auch viele Shows gespielt, aber nicht, aber nicht getourt. Mit Something Inside war das schon ein anderes Level, also schon Wochenende weg und dann nächsten Tag wieder arbeiten und so. Das war schon eine andere Baustelle. Also es war schon in der Zeit damals, es war halt so. Ja, es hat sich es ging ja Step by Step. Es war ja nicht so vom Einschlag, wir sind.
Nee, klar.
Deswegen bist du ja so, sozusagen mitgewachsen. Also du hast es ja nicht so empfunden, dass das jetzt ein übelster Wandel für dich ist. Wir haben uns ja auch, sag ich mal, jetzt darum bemüht, dass es so wird.
Okay, also ihr hattet jetzt nicht, also ihr wolltet jetzt, ihr wolltet nicht davon leben, behaupte ich jetzt mal. Aber ihr hattet schon irgendwo so ein bisschen diesen Drive, so diesen Anspruch da auch.
Entschuldige, ich hab mich verschluckt. So, da ist er wieder.
Jetzt ist er. Also ihr hattet schon irgendwo diesen Anspruch, ein bisschen mehr, ein bisschen besser vielleicht zu werden?
Ja, klar. Und was unser Anspruch war, was so auch ein Kriterium war für Something Inside. Weil damals, als wir gegründet haben, 2003, in Staaten war es vielleicht anders, aber bei uns, musste ich mal schauen, da war ja Metalcore ganz groß.
Ja, ja.
Da war eigentlich ringsherum, war also nur Metalcore. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt genau aus dem Grund, weil um zu zeigen, dass es nicht nur Metal gibt.
Okay. Also,
es war halt, ja, klingt jetzt vielleicht doof, aber keine Ahnung. So war's
Hardcore auch. Ist back on the map.
So in etwa. Das war, was gab's denn damals alles? Ich weiß gar nicht, ganz in Metal-Bands, was es alles gab.
Ja, die Liste, also absolut, die Liste ist ja lang, aber das finde ich ja also irgendwie auch spannend, irgendwie zu, also nicht nur zu sagen, ey, wir haben irgendwie Bock auf die Musik, so, weißt du, wir wollen die Mucke machen, sondern irgendwie ja auch so ein, klingt immer so pathetisch, weißt du, mit so einem höheren Ziel,
bla. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber so, im Endeffekt war es ja so.
Ja, also ihr hattet ja irgendwo schon einen gewissen Anspruch und wolltet ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen was beweisen, oder?
Ja. Was heißt beweisen, aber wir wollten es halt machen, um wie soll ich sagen, Hardcore ist back on the map und das ist halt ursprünglich ein Hardcore in dem Sinne. Das ist halt nicht nur zu der Zeit gab, wie gesagt, mit den ganzen Metalcore-Bands. Ja.
Okay. Ich find's ja ganz lustig, weil so aus meiner kleinen Hauptstadtblase war ja, also ne, Something Inside war ja auch oft, weiß ich nicht, also jedenfalls bei uns so ein bisschen verschrien, so als die Bauern-Dorfband so.
Die Bauern-Dorfband, geil.
Ja, dann ging das los mit diesen ganzen Internet, mit diesen ganzen Foren und dann. Ging da irgendwelche Diskussionen los und da irgendwelche Diskussionen? Habt ihr das auch so wahrgenommen oder war das für euch nicht existent?
Das war schon für uns schon existent, dass dann halt, weiß ich, wir wurden als elitär abgestempelt oder was auch immer.
Ja.
Also, aber wir, das war, glaube ich, dann auch später auch so ein Markenzeichen von Something Inside. Irgendjemand hat sich mal, ich weiß gar nicht, wer hat sich mal aufgeregt, dass wir halt immer in Turnschuhen kommen und bla 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 und dass wir so elitären Gruppen auftreten. Aber ich sage mal, hallo, wir kommen aus der Provinz. Wenn wir irgendwo zu einer Show fahren und, weiß ich, 200, 300 Kilometer fahren müssen, da fahre ich doch nicht alleine hin, setze mich alleine ins Auto, dann packe ich das Auto voll oder fahre in mehreren Autos und packen alles voll, um erstmal, um das, die ganze Sache finanzierbar zu machen,
ja, absolut.
Und dann, um auch mit meinen Freunden den Abend zu verbringen. Und
ja.
Dann steigen halt erstmal, sag ich jetzt mal, 20 Mann aus 4 Autos aus. Oder.
Es sieht natürlich erstmal nach so einer kleinen Hardcore-Army aus.
Ja, deswegen. Warum soll ich halt alleine irgendwo zu einer Show fahren und mich in die Ecke stellen? Also, das kommt dann immer so rüber. Ja, Jungs, die ja elitär mit ihren Turnschuhen und bla bla bla. Und das irgendwann hat es uns dann gereicht. Da haben wir auch einen Shot, die eine Shot-Idee, die mit dem Nike-Schuh.
Ja.
Kennst du vielleicht dieses Shirt? Ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Und dann Something Inside und hinten steht ja oben, fuck you, we have enough friends. Also, wir haben das, was uns gegen uns gehalten wird, haben wir dann immer zu für uns sozusagen umgeswitcht. Also.
Ja. Also auch ein bisschen damit gespielt.
Genau, so Mittelfinger-Attitüde.
Ja, ja. Okay, also ja, finde ich, siehst du, so sind ja immer so ein bisschen diese Perspektiven auch. Mhm. Weißt du, so wie man so von außen und von innen so auf die Sachen guckt. Weiß nicht, ob das jetzt hier so ein großes Thema werden kann oder so, aber war da nicht auch irgendwie noch was mit eurem Schlagzeuger, der dann da irgendwo noch abgerutscht ist oder irgendwas?
Ich weiß, was du meinst. Du meinst, da gab es ja dann noch diese
also irgendwelche Nazi-Vorwürfe,
genau,
die dann
genau, da Nazi-Vorwürfe. In eure Richtung. Das Problem ist, dass, wie will ich denn sagen, damals aus unserer Crew halt oder aus unserem weiteren Umfeld, also unserem Umfeld, Something Z-Umfeld, die Leute kannten ja auch schon Jahre, also ich,
ja,
ist halt einer oder zwei sind halt abgerutscht in die rechte Ecke.
Mhm.
Über den Fußball halt, dann in die, wie es halt da so passiert. Und ja, er war halt wirklich ein sehr guter Freund von uns. Also, und aber wir haben uns halt dann davon distanziert als Band und als, also persönlich auch, weil das geht ja, ist für mich geht das halt nicht.
Ja.
Und für unseren Schlagzeuger, für Toni, war halt wirklich ein richtig guter Freund. Und der hatte halt dann Probleme damit, erstmal damit umzugehen. Und er hat halt immer noch die Hoffnung gehabt, dass da irgendwie sich das wieder bereinigen lässt. Also irgendwie, also es ist halt schwer, wenn dem wirklich ein richtig guter Freund von dir, wenn er so abrutscht, ich meine, was machst du dann?
Naja, kannst du fallen lassen oder bleibst halt dran, ne?
Ja, und das ist, aber im Endeffekt hat es nichts gebracht und wir hatten halt damit zu tun, halt mit den Nazi-Vorwürfen, ne?
Mhm.
Das war dann auch so ein Schwert, also gerade für uns so als Band, oh, war es auch eine krasse Zeit, so, wo wir dachten, so, scheiße.
Mhm.
Ja, es war halt schwer. Also.
Ja. Aber ihr habt euch ja da auch eigentlich durchgebissen, oder?
Ja, genau. Aber ich sag mal, auch jeder, der uns kennt oder der mich kennt, wer auch immer, ich habe noch nie mit irgendwelchen Nazis sympathisiert oder werde es auch nie machen. Und das ist halt das, was ich jetzt auch immer sage. Gerade ich hier, wenn wir in einer Provinz hier wohnen, wir haben es alltäglich, also ich erlebe jeden Tag auf Arbeit, sei es auf der Straße, irgendwo, sehe ich jeden Tag diese Murmelköpfe.
Ja, ja, ja.
Mit ihrem verschobenen Weltbild. Und ja. Aber es ist halt das, aus einer, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin wohnst oder in diesen Szenevierteln, in dieser
ja,
in dieser Blase halt, siehst du da mal einen Nazi.
Ja, ja, na, absolut, da bin ich voll bei dir.
Und das ist halt ziemlich schwer, also, ja.
Ja.
Ja, das war für damals, für uns als Band, wir hatten wirklich damit zu tun. Also das war krass eigentlich.
Aber das ging ja auch so über diese Foren dann so ein bisschen,
genau,
rum, oder?
Es ging über die Foren. Das ist ja, und dann, aber uns hat eigentlich, wenn du so willst, hat uns eigentlich, haben es vielleicht ein, zwei Leute direkt angequatscht.
Das aber ansonsten niemand, oder?
Nee, das ist das, was ich traurig finde. Ich habe immer gesagt auf der Bühne, wenn jemand ein Problem hat, kann gerne mit zu mir kommen. Ich erkläre es ihm, bla 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 bla. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwann mal passiert ist.
Mhm. Das ist aber halt woran liegt es? Also hast du eine Erklärung dafür, dass da sich so diese Anonymität einfach ausgenutzt wurde?
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Obwohl weißt du, mit Hardcore immer so Community und bla, alle One Family.
Na, vielleicht ist es auch dieses, was dann viele sowieso anstößig fanden, schon dieses unser elitäres Auftreten in Anführungszeichen. Weil wir halt in Gruppen immer auftreten, was ich ja gerade schon erklärt habe, warum.
Ja.
Und dann dachten sie, okay, jetzt haben wir es. Wir wussten es schon immer irgendwie. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Jetzt haben wir es endlich.
Ja, ja, jetzt haben wir was gefunden.
Okay, abgefahren. Ja, also.
Das war eine schwere Zeit.
Ja. War jetzt aber, also war das auch ein Grund, irgendwann die Band zu beenden?
Nein, das nicht.
Okay. Warum habt ihr die Band beendet?
Au, ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, warum es war. Tom, also damals, das war jetzt 2010, muss das gewesen sein, als wir aufgehört haben.
Ja, das kann also irgendwie.
Ja,
also 2010, 2011 oder.
Genau, 2011 haben wir unsere letzte Show gespielt, aber wir hatten vorher fast ein Jahr nicht gespielt.
Okay.
Also, ich muss so 2010 gewesen sein. Ich hatte damals meine jetzige Frau kennengelernt. Und Tomik dachte ja mal, bis wir uns darüber unterhalten haben, dass es immer an meiner Frau lag, dass ich dann sie kennengelernt habe und dann gesagt habe, okay, sie ist halt das Wichtigste jetzt in meinem Leben. So war es aber nicht.
Ja.
Und erstmal schöne Grüße an Tomik in dem Punkt. Und ich Im Endeffekt habe ich das alles schleifen lassen. Also ich glaube, ich denke mal, ich bin der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass das im Sande verlaufen. Erstmal hätten wir den nächsten Schritt machen müssen, also wirklich nur noch unterwegs touren.
Okay, wart ihr bewusst an dem Punkt, also wart ihr wissentlich an dem Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir können uns jetzt entscheiden, entweder wir legen noch eine Schippe drauf oder aber wir belassen es bei dem Pensum, was wir jetzt fahren.
Nee, wissentlich war es, glaube ich, nicht. Das war so okay. Im Nachhinein, wenn ich es jetzt reflektiere, hätten wir das so machen müssen eigentlich.
Ja.
Ja, ja. So wie Risket das jetzt zum Beispiel machen. Also so, da habe ich, von Jungs habe ich auch größten Respekt, dass die da, was die da abliefern.
Ja.
Gut, gerade eben nicht, aber davor.
Ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, zur Trennung zurückzukommen. Mhm. Da sind wir bei unserem Schlagzeuger. Schöne Grüße an Toni auch, ne? Damals hat er sich menschlich war, ich weiß nicht, was auf welchem Weg er da war. Also es hat einfach nicht mehr gepasst menschlich. Also er war so, das will ich jetzt ja nicht weiter ausführen, aber es ist halt menschlich war er.
Hat, nicht mehr der Alte.
Genau, hat sich jetzt nicht mehr gepasst, so gerade in der Zeit. Aber jetzt muss ich sagen, Toni hat sich wieder gefangen, ist ein Megatyp. Alles okay. Cool. Also ist wieder, Toni, wenn du das hörst, bin stolz auf dich, was du gemacht hast.
Siehst du?
Ja. Oder was er jetzt so macht.
Ist auch mal schön.
Genau. Aber damals war es halt, hat es halt nicht mehr gepasst.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe mich mit Tomek drüber unterhalten und er dachte immer, es liegt an meiner Frau. Ich sage, nee, es liegt nicht an meiner Frau. Also das lag einfach nur an der ganzen.
Ja.
Und dann, hat halt nicht gepasst. Und dann haben wir noch eine Show gespielt damals und dann war es das.
Und dann war es das. Und dann jetzt, wie viel? Ja. 6, 7 Jahre später nochmal?
Genau.
2018 war es, ne?
Auf dem ersten Bring It Down Fest.
Genau, da gab es ja nochmal eine kleine Reunion.
Ja. Also ja. Ich war der größte Zweifler an der Sache.
Aber jetzt, im Nachgang?
Ich war positiv überrascht, dass es funktioniert hat.
Na, siehst du. Ja. Also doch vielleicht nochmal ein Businessmodell? Something inside?
Nee. Das, die hatten ihre Zeit und Gutes.
Ja, ja. Verfolgst du noch aktiv Hardcore-Punk irgendwie bis...
Auf alle Fälle, also ich bin ja alles, was Neues. Ich bin da wirklich, also ich würde sagen, ziemlich auf dem Laufenden. Also
okay,
was in meiner Hardcore-Blase so aktuell ist.
In deiner musikalischen, genau. Hardcore-Blase. Ja, ja, okay. Hat sich da irgendwas verändert? Für dich? Also keine Ahnung, irgendwie, ich meine, du bist ja, ne, du bist groß geworden, du hast einige Bands durchlaufen, warst selber in einer relativ aktiven Band aktiv.
Ja.
Und wenn du das so mit dieser heutigen, wie gesagt, jetzt mal so Corona außen vor, mit dieser heutigen Hardcore-Szene vergleichst, ist das ähnlich wie früher? Ist es weniger geworden? Ist es dasselbe?
Was heißt weniger?
Oder mehr? Keine Ahnung.
Das Thema hatte ich gestern. Ich war gestern noch bei einer Geburtstagsparty.
Mhm.
Und da war Ronny auch von Risket da. Das Thema hat man da auch gerade. Zum Beispiel mit Ronny von Risket habe ich damals mit Daybreak zusammengespielt.
Ah ja.
Und egal, da hatten wir auch das Thema, dass Hardcore mal so wie so in Zyklen passiert. Mhm. Habe ich das Gefühl. Also bin ich aber nicht, glaube ich, nicht der Einzige. Dass es mal groß ist, dann wird es wieder kleiner, dann wird es wieder groß. Und gerade eben merkst du es ja, die 90er sind so sowas von zurück.
Ja.
Soundtechnisch.
Ja.
Das ist ja, also irgendwann kommt dann wieder die nächste, also sag ich mal, keine Ahnung, vielleicht der Youth-Crew-Hype, das ist dann immer so.
So ein Revival.
Ja, das ist immer so ein Kreislauf, krass.
Ja, ja.
Ja.
Aber eigentlich empfindest du das schon als positiv, so wie es gerade ist? Also auch wenn es in Zyklen immer in so Wellen kommt, was auch immer, aber da ist schon noch Bewegung, oder?
Das ist auf alle Fälle. Also ich hatte ja damals schon die erste Folge mit Gregor gehört, mit dir.
Ja.
Und da hattet ihr das, was kommt zum Beispiel, was kommt nach Agnostic Front und was kommt nach den Bands?
Genau, genau. Und das, da wollte ich jetzt so ein bisschen hin, was so deine Idee ist.
Also da ich ja nicht so sozialisiert wurde über Agnostic Front und über die ganzen größeren Hardcore-Bands wie Madball und sowas, das hat ja bei uns, also hat bei mir als 15-Jähriger nicht stattgefunden.
Mhm.
ist das für mich schon immer so, wie es eigentlich ist. Sicherlich haben die großen Bands, die haben, wie ihr das Thema hattet, die haben in Europa die Wege geschaffen oder das geprägt, damit so auch kleine Bands touren können. Mhm. Das haben die ja alles erarbeitet. Aber für mich waren schon immer nur kleine Bands, die kommen einmal auf Tour und danach war es vorbei. Das war,
okay.
Das war bei mir halt schon zum Beispiel Unbroken.
Ja.
Mitte, ich weiß, 94 waren die da, glaube ich, da.
Ja.
Und da kam einmal auf Tour, ich habe es mir 2-3 Mal angeschaut, vorbei. Das waren die ganz, also wie gesagt, die großen Bands haben für mich halt nicht, also musikalisch.
Aber das ist ja auch, das ist ja abgefahren. Okay, das finde ich ja wahnsinnig spannend. Also dass das wirklich so eine, also wie so ein Ist-Zustand da für dich war und ist, dass halt Bands, ja, die kommen halt einmal oder zweimal und dann ist es auch wieder vorbei. Also genau. Dass das gar nicht so eine Kontinuität hat.
Auch sehr natürlich. Hast du ja eine 19 Battery gehabt, ne?
Ja, die Gefühl, ist auch vielleicht eine Ausnahme.
Ja, so, ne? Aber so, ja. Oder Earth Crisis damals war, muss es auch 94 gewesen sein oder 95, ich weiß gar nicht. Die hatten gerade die All Out War und die Firestorm draußen.
Mhm.
Und da kamen die für 3 Shows nach Deutschland.
Ja.
Zum ersten Mal. Ich war gewesen, Berlin, Essen und irgendwas anderes noch.
Mhm.
Und wir haben uns alle 3 Shows angeguckt, das war der Wahnsinn. Die kam zwar danach noch einige Mal auf Tour, aber so, ich sage mal, so endlos auf Tour kamen die ja auch nicht mehr.
Ja.
Oh. Was waren, okay, ja. Was gab's? Da gab es einige Bands oder Chorus aus den Staaten. Chorus of Disapproval oder was? Mean Season habe ich einmal gesehen im Vorprogramm von No Fun Answer. Also, das war halt No Fun Answer einmal gesehen. Oh. Wie gesagt, das für mich war das so, wie du gesagt hast, ein Ist-Zustand. Die Bands kommen einmal auf Tour und das, okay, ich habe gesehen, Haken dran will ich jetzt nicht sagen, aber cool, geil. Ich hab mich gefreut, die Bands zu sehen, du wirst es nicht. Habe mich mega gefreut und ja, aber du wusstest irgendwann, okay, die wirst du jetzt nicht ewig geben und die wirst du vielleicht dann nicht nochmal sehen.
Mhm.
Das war halt so.
Und du meinst, also, um daraus quasi einen Schluss zu ziehen, du meinst, es wird auch so bleiben?
Also, sicherlich wird's immer groß, gibt's immer wieder welche Bands zum Beispiel, die größer werden und das auch dann, ich sage jetzt mal, so quasi was beruflich machen. Guck dir Turnstile an.
Ja, ja, das explodiert auch gerade, ne?
Ja, Turnstile ist ja mega was, ist musikalisch überhaupt nicht meine Baustelle.
Mhm.
Aber was die für Leute ziehen und wie groß die sind, also, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ja. Na, und kommen ja, ne, eigentlich auch aus dem Hardcore, ich weiß
nicht. Genau.
Da bin ich jetzt auch nicht so im Thema drin, aber so richtig klassisch Hardcore ist es ja auch nicht mehr. Ne?
Aber das Thema hatte ich auch mit Tomek gehabt. Ich glaube, er meinte, sie bezeichnen sich selber aber noch als Hardcore-Band.
Okay.
Also ich für mich nicht nachvollziehbar.
Mhm.
Aber okay, ja. Also die Typen sind auf alle Fälle aus dem Hardcore. Also haben ja auch.
Naja, logisch, ja.
Merkst du auch, dass sie wirklich Ahnung haben, was so noch passiert.
Mhm.
Das rechne ich denen an, aber musikalisch ist, wie gesagt, ist das nicht meins.
Ja, ja.
Ja.
Okay, na, also es bleibt also spannend.
Ja, und weil ihr auch sagtet, hier Agnostic Front, weil sie oder wie sie heißen hier, keine Ahnung, Sick of the All Madball, wie sie sich den Arsch abgespielt haben. Und das ist halt die heutigen Bands halt, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Gregor meinte so, die heutigen Bands halt das nicht mehr machen, aber du musst mal sehen, in welchem Background Agnostic Front hatten. Die kamen von der Straße.
Wenn es so wird. Die hatten ja
nichts. Die hatten nichts, außer Touren. Und heutzutage, die Bands sind ja irgendwelche Mittelklasse-Kids.
Ja.
Die gehen auf Tour, machen mal, sind auf dem College noch, haben sie ein bisschen Zeit, touren und dann fängt das Normalleben an, nach dem College müssen halt arbeiten und
dann geht's halt nicht mehr, ne?
Genau. Also so meine Sicht auf die Dinge.
Mhm.
Mhm. Oh.
Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein spannendes Thema, ob da irgendwie doch nochmal. Wie gesagt, mit Turnstile, das ist ja durchaus eine Band, ne? Die dann irgendwie aus dem Hardcore kam und jetzt vielleicht unserer persönlichen Meinung nach nicht mehr Hardcore spielen oder irgendwie so, aber irgendwie ja doch noch da bei den Kids irgendwie am Start sind, so, ne?
Genau, und, genau.
Mächtig groß sind auch mittlerweile.
Mega groß, das ist der Wahnsinn, ey.
Ja, das deswegen.
Vor allem, wenn man auch überlegt, wie die angefangen haben mit der Seven und so musikalisch auch, ne?
Ja, absolut.
Wahnsinn.
Absolut. Nee. Also ja, finde ich eine spannende Sichtweise. Also das ist so, ich behaupte jetzt einfach mal, du gehst davon aus, da wird immer was nachkommen, aber jetzt nicht konstant und dauerhaft.
Es kommt immer was nach, ob es dann so wird immer wieder einige große Bands geben, das gehe ich auch von aus.
Ja.
Aber so, dass immer wieder das nachkommt, da habe ich gar keine Sorge, dass es nicht passiert. Mhm.
Thema Nachkommen ist eine hammergeile Überleitung. Belief.
Belief, ja.
Da kam ja auch noch mal was nach bei dir.
Ja, kam noch.
Und aber Belief, ohne das Projekt jetzt kleiner machen zu wollen, als es ist, ist ja eigentlich ein Hobbyprojekt, oder?
Ja, das ist bloß eine Nebenbaustelle von Risket, sag ich jetzt mal. Mhm. Also ja, es ist, wir wollen das schon machen, weil da hängt auch unser Herzblut so dran an der Sache.
Mhm.
Aber es ist halt jetzt, es wird jetzt nicht in dem Rab stattfinden, wie Something Zeit stattgefunden hat.
Ja.
Also,
sagst du jetzt?
Sag ich jetzt, aber gut, zumal erstmal, weil bei Risket ja erstmal bei den Jungs auch die erste Prämisse hat.
Ja, klar.
Und da ist er schon größer als, also alles gut. Nee, passt ja schon. Es ist halt ein Seitenprojekt.
Okay.
Wo wir so unser, oder ich so, oder wir, was auch immer. Und
die alten Herren kommen nochmal zusammen.
Ja, und auch noch was zu sagen haben. Also so ist ja es nicht. Ne?
Ja, nee, macht Sinn. Eine weitere große Baustelle, behaupte ich jetzt einfach mal, bei dir ist Straight Edge.
Ja. Zieht sich, ja, muss ich wieder zurückkommen auf den Anfang damals. Ich war immer noch Hip-Hop, übelst tief,
okay,
übelst tief im Hip-Hop und war aber schon Straight Edge.
Aber bewusst Straight Edge? Also hast du gesagt, bewusst, ich habe keinen Bock, oder warst einfach zu jung zu saufen?
Nee, so ist es nicht. Ich war einfach bewusst.
Okay.
Aber ich habe halt noch Hardcore habe ich ein bisschen gehört, aber ziemlich noch viel Hip-Hop. Mhm. Und dann als die ganze, ich habe ja viele Public Enemy und die ganzen politischen Sachen mehr gehört, wie es halt damals, ja, Anfang der 90er im Hip-Hop so war. Und ja, aber als dann der ganze Gangster-Rap aufkam, mit den ganzen Drogen, alles drum und dran und diesen Gang-Scheiß,
mhm,
das war dann der Punkt für mich zu sagen, okay, das funktioniert so nicht mit meinem, was ich eigentlich, wie ich so lebe. Und dann habe ich mich dann doch mehr dem Hardcore zugewandt, weil die das mehr transportiert haben, also gerade die ganzen Straight-Edge-Bands.
Ja, ja, ja. War das, also hast du es mal probiert? Klingt jetzt so richtig verführerisch. Hast du mal gesoffen?
Na klar, ich hatte auch sogar richtige Abstürze, also Silvester 91, 92, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Also ich war wirklich, dann wusste ein paar Tage später in der Schule, alle haben so gegrinst und mich angeguckt. Ich so, alles klar, schön.
Das war eine gute Party offensichtlich.
Ja, ich bin damals bei meinem Klassenkameraden aufgewacht, hatte ein blaues Auge, ich weiß nicht mehr warum. Ja, also das war...
Okay, und dann deswegen bewusst oder wegen der Musik, dass du gesagt hast, dass irgendwie mit dem Saufen, mit den Drogen, das ist alles nicht meins. Also woher kam denn dieser Entschluss zu sagen, nee, ich trinke jetzt nicht mehr? Oder nehme Drogen?
Na, wie sollst du sagen? Also du damals erstmal bist du ja sowieso als Teenie, bist du ja sehr leicht beeinflussbar, gerade in irgendwelchen Richtungen. Und die Jungs von New Behavior haben mich dann halt so in die Richtung gestoßen, sag ich mal. Die waren ja alle Edge. Und wo ich dann mir sagte, okay, eigentlich brauchst du es nicht. Ja. Und da muss ich dazu sagen, damals zu Ostzeiten wurde sowieso übelst viel auch in den Familien so Alkohol konsumiert. Und mein Vater hatte, sag ich jetzt mal, auch ein sehr gutes Verhältnis zum Alkohol. Er war jetzt kein Alkoholiker, würde ich jetzt nicht behaupten, aber er hat sich auch später wieder gefangen, war alles gut. Und ja, wo ich mir dann sagte, eigentlich, das willst du nicht.
Ja.
Das will ich nicht. Und dann von da habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht mehr. Das brauche ich nicht. Ich habe es probiert. Okay, ich weiß auch, worüber ich spreche. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nie probiert habe.
Absolut, ja.
Ich habe auch mal am Joint gezogen, so ist es nicht damals.
Ja.
Aber ja, und dann, war okay.
Nicht deins.
Nee, wo ich dann sagte, okay, brauche ich nicht. Alles gut.
Aber ist das eine Sache für dich selber oder hattest du schon auch irgendwie mit Something Inside, mit den Texten und so weiter schon so einen Anspruch, auch andere Leute davon zu überzeugen?
Was heißt überzeugen? Ich wollte einfach nur die Sicht, meine Sicht auf die Welt dadurch zu veranschaulichen.
Okay.
Also zum Beispiel, viele sagen ja mal, dieses ganze Strange-Ding ist so persönlich. Für mich gibt es zwei Sichtweisen. Einmal so die politische, wenn du es willst, und einmal die persönliche. Klar.
Schön, okay, ja.
Das ist, ist halt persönlich für jeden, kann er machen, was er will, aber für mich, ja. Für mich ist es zum Beispiel aus diesem ganzen Anti-System-Gedanken, weil zum Beispiel, wenn du Zigaretten konsumierst, dann sind, mit wie viel Steuern ist das belegt? Ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung.
Also Zigarettensteuern, bla bla, und dann Genusssteuer, was alles drum ist. Ich weiß, beim Alkohol dasselbe, Alkoholsteuer und dann nochmal. Wo ich dann aber sage, wenn ich doch gegen das System bin, dann schmeiße ich doch dem System nicht noch extra Geld in den Rachen. Also das ist so, heute sehe ich es auch ein bisschen liberaler, aber damals, das war so mein Ansatzpunkt auch.
Okay, also auch schon so diese politische Message, ihr könnt mich mal.
Genau.
Okay.
Zumal du ja dem Staat so wirklich bei jedem, was du kaufst, kriegt der ja irgendwelche Steuern, ist ja logisch.
Ja.
Und aber ich, für mich dann, wo ich dir gesagt habe, ich muss das nicht noch extra machen.
Ja, verstehe ich. Oh. Cool. Also ist ja eigentlich ein schöner Ansatz, aber logisch, auf der einen Seite natürlich persönlich und dann aber auch diesen politischen Twist da halt irgendwie.
Genau.
Ja. Vegan ist ja bei dir auch noch, oder?
Ja. Also ich würde mich jetzt nicht so als vegan bezeichnen, weil meine Familie lebt halt nicht vegan. Und also ich bin ja verheiratet, alles drum und dran. Und da sind wir wieder bei dem Geld ausgeben. Ich finanziere meine Familie mit meinem Geld mit. Und daraufhin, weil es ja mein Geld ist, und ich kaufe ja auch nicht vegane Sachen für meine Familie. Deswegen würde ich mich jetzt persönlich nicht als vegan bezeichnen, weil ich sehr.
Okay, aber du ernährst dich vegan, sagen wir es so.
Ja, größtenteils ja.
Okay. Hatte ich an anderer Stelle auch schon mal angesprochen. Vegan Jihad.
Heartland.
Ist doch absoluter Bullshit, oder?
Ich muss sagen, damals, ich war richtig tief drin.
Wirklich?
Ja, klar. Jetzt, wie gesagt, meine Familie lebt ja auch nicht vegan, als drum dann. Ja. Das kam halt Earth Crisis, die ganzen Heartland-Sachen. Und du bist halt so Step by Step in dieses Ding rein. Also, das war wirklich, das war krass gewesen. Also, jetzt, heutzutage, muss ich auch ein bisschen drüber schmunzeln, so.
Ja.
Aber damals, ich war 15, 16, 17. War
hart überzeugt davon, ja.
Ja, genau. Das war
Wahnsinn. Ja. Wahnsinnstyp, ey.
war richtig tief drin, also war wirklich krass.
Alter, siehst du, ich muss mir heute kurz nochmal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin hier heute der Überleitungsmaster. pass auf, jetzt, weil Vegan Jihad, da fiel mir, also ne, Flufffest fällt mir dazu nur ein und dann diese Merch-Stände von irgendwelchen obskuren Bands, die da gespielt haben mit ihren Vegan Jihad Merch, der bei uns damals auf jeden Fall mächtig für Furore gesorgt hat, weil auf völliges Unverständnis gestoßen ist. Also auf der einen Seite vegan waren wir irgendwie auch nicht so richtig und dann aber dann noch diese Jihad-Geschichte damit reinzubringen, das war irgendwie völlig unvereinbar für uns. Also für mich nach wie vor, aber gerade, also da, wie gesagt, auf diesem Festival, das war schon krass.
Ich glaube, gerade im Osteuropa ist das ziemlich groß, glaube ich.
Das so sah es dort, ne? Flufffest ist ja sowieso immer so ein bisschen besonders gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
Ich kann ich auch nicht sagen, ich war schon lange nicht mehr da.
Ja, deswegen, aber ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Beim Thema Flufffest, pass auf, habe ich noch eine Story mit dir.
Oh.
Ja, war so, bin mir nicht mehr 100% sicher. Also es gibt so zwei Situationen, wo ich dich so noch so vor meinem inneren Auge sehe.
Und natürlich nur negativ, ne?
Nein, positiv. Deswegen, das war total abgefahren. Pass auf, Flufffest. Flufffest war ja für unsere Gang damals immer absoluter Abschuss. Also 3 Tage wirklich Party hart, saufen, unten am Swimmingpool, dann auskomern und dann wieder hoch auf irgendeine Show rennen. Also die Szene, die sich definitiv abgespielt hat, war, dass wir hinten durch diesen Wald irgendwie runtergegangen sind. Ins Freibad, genau. Völlig verkatert, völlig zerstört und du und ich weiß nicht, noch ein oder zwei andere Kollegen sind uns entgegengekommen, joggend.
Wir joggen nicht, wir laufen bitte.
Okay. Ja, für uns war es, wo ich dachte, Alter, guck dir mal diese Something-in-Zeit-Typen an. Völlig Wahnsinn. Irgendwie frühst da um 10, weißt du, aus diesem völlig überhitzten Zelt da gekrochen, runter am Pool und dann irgendwie entgegengekommen. Und genau, und ich glaube, diese andere Situation, das war auch so ganz dunkel, da bin ich auch aus dem Zelt raus zum Pinkeln und seid ihr, glaube ich, zum Joggen oder zum Laufen gegangen. Wahnsinn-Story. Das jetzt, als ich hier über diesen Podcast so ein bisschen nachgedacht habe, fielen mir diese beiden Storys ein. Ich dachte so, was für Typen damals gewesen. Abgefahren. Damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema, beim Thema Laufen.
Sport.
Genau, Sport im Allgemeinen. Oh, ein bisschen verschnuppert hier immer noch.
Also Sport war schon immer in meinem Leben da.
Was für ein Sport? Also immer nur Laufen oder auch?
Nee, das fing ja in der Schule schon an. Zu DDR, wie sind wir wieder bei DDR, zu DDR-Zeiten? Da war es ja, ist ja nicht so wie zu heutzutage heute. Da wurde es ja richtig getrimmt, also sportlich. Mhm. Und versucht in irgendwelche Richtungen zu schieben. Die haben ja, Leistungssport ist ja bekannt, dass der in der DDR richtig groß geschrieben wurde. Und
ja,
dass das ja auch in ihm mal mit rechten Dingen zuging.
Mhm.
Und die Kinder wurden halt so, sag ich jetzt mal, wurden abgecheckt, was denen liegt und was die machen könnten. Dann wurden sie halt in Trainingszentren geschickt und hast du nicht gesehen. Mhm. Ja. Und es wurde ja zu der Zeit schon gefordert. Und ich war auch in der Leichtathletik schon ziemlich gut.
Mhm. Okay.
Und ich sollte dann in so ein, das war dann einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, war ich dann auch in so einem Trainingszentrum, hieß das TZ. Oder hieß das? Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr, kriegt das mal zusammen. Auch Leichtathletik und viel Laufen auch. Und ich sollte dann zur Sportschule sogar. Okay. Aber meine Mutter oder meine Eltern wollten das halt damals nicht. Das war auch kurz vor der Wende. Also.
Mhm. Mhm.
Und ich habe natürlich damals abgekotzt, ich wollte zur Sportschule. Aber meine Eltern haben gesagt, nein, die möchten das nicht. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh drüber. Weil man nach der Wende so mitbekommen hat, wie es dann zur DDR-Zeit ablief in der Sportschule, hier in, keine Ahnung, ja, gerade wenn es dann größer wurde mit irgendwelchen dubiosen Mitteln und
mit Doping und so.
Ja, genau, das war ja Staatsdoping.
Mhm.
Ja, und danach, als ich aus der Schule raus war, war halt Sport eigentlich eher nicht so der Fall. Und dann kam Skateboardfahren.
Mhm. Oh, okay.
Skateboard, wirklich, eigentlich Skateboardfahren jeden Tag. Das ist ja auch eine Art von Sport.
Absolut, ja.
Und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich angefangen habe, zu Hause, glaube ich, ein bisschen so Fitness, ein bisschen Liegestütze, alles drum und dran. Und bin ich dadurch irgendwann bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen. Also wir hatten bei uns im Jugendhaus unten so einen Riesenraum, Fitnessstudio, und da haben wir mal gepumpt.
Geil.
Also wirklich, das war jetzt nicht richtig viel. Aber du hast halt im Monat 5 € bezahlt, glaube ich, und du konntest halt trainieren gehen. Die hatten wirklich alles da, von Hantelbank bis alles drum und dran.
Ja.
Die wollten halt den Jugendlichen was bieten. Und fand ich gut, haben wir gemacht. Und irgendwann haben wir mit den Jungs Fußball gespielt.
Okay.
Und ich war halt, ich habe da, also für meine Größe, ich habe zum damaligen Zeitpunkt 80 Kilo gewogen, also reine Muskelmasse. Also das war hoch wie breit.
Mhm.
Und ich hatte halt überhaupt keine Ausdauer. Und beim Fußballspielen, ich habe gejapst, okay, da dachte ich mir so, das kann jetzt nicht so bleiben.
Mhm.
Und habe halt angefangen zu laufen. Bei uns hast du ja in Senftenberg so einen See, der Senftenberger See, ehemaliger Tagebau, genau. Und da liegt so, daneben fließt ein Fluss. Und da hast du mehrere Brücken in mehreren Abständen. Und ich bin dann immer so, wenn ich die erste Brücke als Wendepunkt ohne Anhalten geschafft habe, habe ich die nächste Brücke genommen, nächste Brücke und dann wurde Laufen halt immer wichtiger.
Ja, also wichtiger als Pumpen.
Genau.
Mhm.
Ja.
Okay, so. Aber das, also jetzt muss man ja mal so ein bisschen Laiensprache hier auch irgendwie anbringen. Also Laufen wäre jetzt für mich, ich laufe von meiner Haustür zum Auto. So, also, ne, und du meinst ja Laufen im Sinne von, wie ich es jetzt gesagt habe, Joggen, so, ja. Ne? Aber bei dir kommt ja jetzt irgendwie noch dazu, du bist ja jetzt nicht jemand, der, also keine Ahnung, stellst dich jetzt nicht auf die Straße und läufst jetzt eine gerade Straße lang, sondern du bist ja irgendwie über Stock und Stein irgendwie unterwegs, ne? Du rennst ja da irgendwie die Berge hoch durch irgendwelche Wälder und irgendwie sowas.
Genau. Also das nennt sie ja Trailrunning. Mhm. Und Da ist sogar auch meine Frau daran schuld, dass es so gekommen ist.
Also daran ist deine Frau schuld.
Daran ist meine Frau
schuld. In der Auflösung von Something in Zeit nicht.
Nee. aber an der Sache ist. Und zwar, wir waren im Österreich Urlaub. Ich war eigentlich ein reiner Straßenläufer. Ich habe es gehasst. Also sobald jeder Grashalm war zu viel.
Okay.
Ich war so reiner Asphalt, konnte ich meine Geschwindigkeit auf meine Uhr geguckt, oh, die Geschwindigkeit musst du halten, da willst du hin, alles klar.
Mhm.
Aber in Österreich waren wir auf einem Biobauernhof, haben Urlaub gemacht mit den Kids, alles drum und dran. Und wir haben genau auf der Hälfte vom Berg gewohnt. Also auf 1000 Meter, glaube ich. Und dann gehst du mal 1000 Meter nach oben und 1000 Meter nach unten. Wir waren genau auf der Hälfte. Aber ich wollte da trotzdem laufen. Und ich bin vom Bauernhof runter und ich habe auf meine Uhr geguckt. Ich so, kacke, ich war ja am Berg. Ich konnte meine Geschwindigkeit halt nicht halten, ne?
Na, logisch, ja.
Und ich war es ja auch nicht gewohnt.
Ja.
Und dann, ich wollte aber trotzdem hoch zur Spitze und das hat mich halt allen gefixt. Also, genau. Ja. Dann bin ich dann.
Ja.
Und dann war da noch in dem Urlaub, war dann noch im Wettkampf. Zufälligerweise waren dann die Adidas Infinity Trails.
Okay.
Das war so ein großer Wettkampf, so ein bisschen weltmeisterschaftlich aufgezogen. Und den Prolog, also diesen Freitagabend Vorabendrennen, das konnte man als Otto Normalsterblicher, wenn du nicht angemeldet warst, konnte man einfach mitmachen.
So ein bisschen zum Ausprobieren.
Genau, da habe ich mitgemacht und das war mein erstes Lauf-Event in den Bergen.
Okay, cool. Und seitdem angefixt und jetzt bist du da. Läufst du alleine oder im Team? Ist das mit Thomas da so ein Team?
Ja, genau. Sehr oft mit Thomas. Er ist sozusagen, wenn du so willst, hat er mich da so auch ziemlich introduced. Also die ganze Sache so, also ist Trailrunning-Technik ist es mein Mentor.
Habt ihr da nicht, gibt es da nicht irgendwie einen Namen? Irgendwas mit Wild?
Eigentlich nicht.
Für eure Laufgruppe da?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, ich dachte, ihr habt da irgendwie so einen Teamnamen oder irgendwie sowas.
Nee, der arbeitet ja noch für Salomon, hat jetzt aber so eigentlich nicht.
Okay.
Wir haben keinen Teamnamen.
Okay. Aber mir wurde gesagt, ihr seid relativ gut in dem, was ihr dort macht.
Das liegt im Auge des Betrachters. Also, ja, was heißt, Thomas ist auf alle Fälle gut, ja. Also, ja. Ich würde mich jetzt nicht als gut bezeichnen. Ich sage mal so, ich komme durch.
Okay. Läufst du Wettkämpfe noch mit, oder?
Ja. Jetzt, ich laufe auf Wettkämpfe, aber für mich ich habe da keine Ambition, irgendwelche Podiumsplätze zu erreichen.
Okay.
Ich will bloß durchkommen und gut ist.
Teilnehmerurkunde einsammeln.
Ja, nicht mal das. Also, ja, ich will halt gut durchkommen und die Sache halt. Ich habe schon meine Zeitvorstellung, wenn ich da laufe. Und es klappt auch ganz meistens so. Ich bin da ziemlich reflektiert in der Sache aber wie gesagt, vorne mit denen, die sind ja wahnsinnig da vorne.
Ja. Absolut. Bei dir verletzungsfrei alles überstanden bisher oder gab es da Rückschläge?
Bis jetzt ja. Toi, muss ich gleich mal vollklopfen. So klar, ein paar Kleinigkeiten, da zwickt's mal oder mal gestürzt oder so, aber ansonsten im Großen und Ganzen.
Ah ja, aber keine Bänder gerissen.
Nein. Bis jetzt nicht.
Okay. Hast du, wenn man jetzt anfangen will zu laufen, hast du irgendwie einen Pro-Tipp?
Das Wichtigste, wirst du auch hier Laufzeitung lesen oder was auch immer, wenn du anfangen möchtest, das Wichtigste sind Schuhe. Du brauchst wirklich ordentliche Schuhe.
Okay.
Weil ich hab den Fehler gemacht damals, ich habe irgendwelche, keine Ahnung, meine Turnschuhe, die ich zu Hause hatte, irgendwann hat mir dadurch auch das Knie wehgetan halt, ne? Aber dann habe ich mir immer ein paar ordentliche Laufschuhe gekauft. Das ist wirklich das A und O, sind die Schuhe.
Okay.
Das ist das Einzige, was ich mit auf den Weg geben kann. Ansonsten,
ja, aber da ist ja schon mal die halbe Miete offensichtlich.
Also wirklich, das Wichtigste sind die Schuhe.
Cool.
Ja.
Das ist doch mal ein amtliches Schlusswort für den Hauptteil.
Ja.
Weil damit bin ich jetzt nämlich hier quasi durch. Bleibt nämlich zum Ende nur noch das allseits beliebte, bekannte, gefürchtete Wunschline-up.
Oh, stimmt, da hatte ich mir Gedanken gemacht.
Genau, also ne, nur nochmal die Spielregeln für dich auch nochmal. Du bist Veranstalter.
Ja.
Du machst eine Show, auch wenn du es langweilig oder du bist zu faul dafür. Jetzt bist du es nicht.
Für das Line-up würde ich sogar machen, glaube ich.
Okay. Unendlich viel Geld.
Unendlich
du kannst viel Geld. Tote Bands zum Leben erwecken.
Und ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, und zwar Eigentlich müssten es USA Today und Earth Crisis sein. Die zwei bestimmten Bands in meinem Leben, die mein Leben jeweils zu ihrem Zeitpunkt geändert haben, ne?
Okay.
Aber USA Today habe ich gesehen. Earth Crisis habe ich zu ihrer Hochzeit auch gesehen. Alles gut.
Mhm.
Also, ich würde sagen, Underdog.
Okay.
Underdog. Als deutsche oder europäische Band True Blue.
Okay.
Underdog, True Blue. Was wollte ich noch nehmen? Turning Point? Wie viele Bands darf ich überhaupt nehmen?
3 bis 4.
Turning Point würde ich nehmen?
Ja.
Also original, du hast ja gesagt, ich darf Tote zum Tote wieder.
Ja, also alles in Originalbesetzung.
Genau. Underdog, Turning Point, True Blue und Reach the Sky.
Und Reach the Sky. Wo spielen alle?
Lass mich überlegen. Aktuell. Oder auch Tote Clubs.
Du, deine Show, alles so, wie du willst.
Oh. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wo spielen die?
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja einen Laden, der dich so
ich würde jetzt einfach hat. Aktuell geprägt, wie gesagt, geprägt. Wir waren ja nur immer außerhalb unterwegs. Bei uns waren kleinere Shows. Aktuell würde ich die Chemo nehmen in Dresden.
Okay.
Ja, das passt.
Aber das ist doch eine Ansage. Ist ja auch ein toller Laden.
Ich wollte gerade sagen, und ich denke mal, das Line-Up würde die Bude auch voll machen.
Ja, davon kannst du ausgehen, ja. nee, damit sind wir hier am Ende. Wir sind durch. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich.
Danke.
Dass du dir hier auf dem Sonntag ein bisschen Zeit genommen hast, um mit mir zu plaudern. Danke auch an Tomik,
ja, fürs
der uns hier verkuppelt hat. Die letzten Worte gehören dir.
Erstmal war ich positiv überrascht, dass überhaupt jemand wissen will, was ich so zu äußern habe. Ja, meine letzten Worte.
Ja, nicht deine ja, letzten Worte in dem Sinne.
In dem Podcast oder in der heutigen Folge.
Ja.
Ja, vielen Dank und schöne Grüße an alle, die mich kennen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich würde auf alle Fälle jemanden vergessen. Ja, und ja, das war's eigentlich schon. Da bin ich relativ bescheiden.
Super, dann bedanke ich mich bei dir und sag Tschüss.
Tim, ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal bald mal wieder auf irgendeiner Show.
Schön wär's, ja.
Ja. Alles klar.
Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.
So. Die Folge ist doch noch nicht vorbei. Am Anfang noch groß angeteasert, dass wir nochmal über das legendäre Intro sprechen wollen, beziehungsweise die Entstehung davon. Dann natürlich im Jum der Folge wieder alles vergessen. Deswegen jetzt hier nochmal ganz kurz die Antwort von Micha nachgereicht quasi.
Im Intro war so, und zwar war der Song schon fertig für die LP, also im noch nicht aufgenommen, aber im Proberaum. Und einer von den Jungs meinte, nach diesen ersten Schlägen muss irgendwas kommen. Also ich müsste irgendwas sagen. Und eigentlich war das eigentlich nur erst aus Jux und Tollerei. Weil eigentlich ist es ja so, also ich sage mal, so plakativ, dass man es eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Aber im Endeffekt dachten wir dann auch, okay, das war gerade die Zeit auch, wo viele Hater über uns geschrieben haben, wieder dieses Thema elitär und blablabla. Dachten wir halt, okay, Öl ins Feuer, sie werden sich freuen und wir haben auch unseren Spaß. Ja, und so kam es halt mit Something Inside, Senftenberg Storage, was geht. Ja. Und dass es im Endeffekt so groß wurde und eigentlich teilweise der ganze Saal das mitgeschrien hat, hätten wir vorher im Leben nicht dran gedacht.
Gut, jetzt haben wir es aber wirklich. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.